palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück nach der Pause. Der 24. Spieltag ist der Grund dafür, der 24. Spieltag der Serie A, so viel Zeit muss sein. 9 Partien sind gespielt, es gab diesmal nur 19 Tore, dafür aber 7 Platzverweise und ein Derby della Madonnina mit ordentlich Rabatz auf und neben dem Platz. Und darüber wollen wir sprechen. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen Marius Soike, den ich in Hamburg begrüße.
Grüße aus dem wohlverdienten Post-Deadline-Day-Urlaub.
Ja, das hast du dir wirklich verdient. Aber du musst heute noch mal ein bisschen über Transfermarkt reden, würde ich sagen. Und meine Wenigkeit heißt Mario Rika und ich freue mich drauf, dass wir jetzt mal wieder für euch da sind. Und wie schon angekündigt, ich glaube, wir müssen vor allem viel sprechen über das Derby, das schon mal am Samstag stattgefunden hat, auch erstaunlicherweise um 18 Uhr, also nicht komplett Primetime, aber ich glaube, die Fans, denen hat das gefallen. Und uns hat auch das, was wir gesehen haben, glaube ich, ganz gut gefallen, jetzt ohne darauf Bezug nehmen zu wollen, wer das Spiel gewonnen hat, so, aber es war einfach ja ein Derby mit Feuer und mit vielen Wendungen, würde ich mal sagen.
Ja, nicht das absolut hochklassigste Spiel aller Zeiten, aber auf einem sehr guten Niveau und ja, die Grande Emotioni, was auch immer. Die waren auf jeden Fall da.
Die war auf jeden Fall gegeben. Und wir haben sogar noch das Glück, dass wir jemanden hatten aus der Serie Amore Community, der im Stadion war. Und zwar Marco. Ich glaube, er ist Marco, oder? Er heißt bei Twitter nämlich Almirante Marco. Das ist sein Handle.
Warte. Ich glaube nämlich nicht.
Also wenn er nicht Marco heißt, dann fände ich das, dann hätte er uns ausgetrickst. Der hat Marius auf jeden Fall was zukommen lassen, ein Stadionerlebnis, ein sehr, sehr ausführliches Stadionerlebnis, das wir gerne jetzt gleich mit euch teilen werden.
Okay, er hat in der Nachricht Mark geschrieben. Mark. Aber vielleicht auch das O einfach vergessen.
Na gut. Also @AlmiranteMarco auf jeden Fall auf Twitter, falls ihr ihm folgen wollt. Der hat immer guten Milan-Content zu bieten. Da folgt ihr mal rein. Und wir machen die Serie Amore Community noch größer. Und jetzt checken wir mal aus, was er so zu berichten hat von diesem Samstagabend in Mailand.
Ciao a tutti. Das ist mein versprochenes Stadionerlebnis nach dem grandiosen Sieg von Milan gegen Inter. War Mailänder Derby jetzt am Wochenende.
Achso, ja, er ist Milan-Fan, ne?
Ich habe mittlerweile die Hose wieder an. Meine Stimme ist auch wieder halbwegs da und mein Adrenalinspiegel ist wieder auf einem Niveau, mit dem man noch so eine Aufnahme machen kann. Gestern war der wahrscheinlich auf dem Niveau von Theo und da sieht man ja, was dabei passiert. Deswegen einen Tag noch gewartet, ein bisschen sacken lassen, ein bisschen runterkommen.
Ziemlich smart. Im Sagen hätte ich das auch machen sollen.
Nüchterner, als ich gestern gewesen wäre, aber glaub mir, ich bin so unendlich glücklich, dass Milan gestern gewonnen hat. Ja, denn es sah lange Zeit nicht so aus. Warum sind wir da eigentlich so spontan hingefahren? Ein Kumpel von mir hat vor anderthalb Wochen gesagt, hat mir einen Meme geschickt. Rund um die Saison Preiserhöhung. Sorry, Mario.
Junge, Entschuldigung.
Gesagt, guck mal, da können wir auch direkt ins Stadion gehen, wenn es so viel kostet. Brachte halt das Mailänder Derby als Möglichkeit an und ich habe gesagt, es war ja Spaß gemeint. Ich habe gesagt, gut, dann lass doch machen. Und dann haben wir das auch spontan gemacht, Tickets besorgt. Das war diesmal nicht so einfach, weil halt nur 50% Auslastung. Das ist dann etwas schwieriger. Aber hat dann doch geklappt. Und dann sind wir Freitagnachmittag nach Mailand gefahren. Den Tag noch ein bisschen in Mailand verbracht. Und dann 18 Uhr war das Spiel. Grandiose Anstoßzeit an einem grandiosen Anstoßtag. Wenn das Mailänder Derby immer Samstag stattfinden würde, würde ich wahrscheinlich zu jedem Einzelnen fahren. Sonntagabend ist das immer etwas schwieriger mit dem An- und Abreisen und Urlaub nehmen oder nicht. Und deswegen Samstag, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das wäre das quasi das, was ich mir wünschen würde. Die Stimmung im Stadion war sehr, sehr gut, auch trotz nur 50% Zuschauer. Das San Siro hat halt immer so eine Grundlautstärke. Es ist halt, also die Akustik ist einfach mega und man hat halt immer Lärm erst. Es war auch gestern wieder laut, das ganze Spiel über. Das ist halt einfach von der Bauweise geschuldet. Und das macht halt das San Siro auch so speziell. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, das noch zu machen, solange das Stadion noch steht und da auch Spiele stattfinden. Ja, das mal anzuschauen und das mal mitzunehmen, ist wirklich, wirklich, wirklich grandios. Die Kurva Sud hat zwei schöne Choreos gemacht. Kann man sich auch angucken, habe ich auf Twitter gepostet, ein paar Bilder. Die Kurva Nord hat nichts gemacht, war am Ende da, hat ursprünglich auch gesagt, sie kommt gar nicht, war dann da, hat auch verbal unterstützt, aber hat keine Banner gehabt, keine Choreo gehabt, keine Fahnen gehabt. Und das war halt am Ende auch eine Protestaktion gegen Inters Ticketpolitik rund um dieses Spiel insbesondere. War letztendlich der Grund. Das Spiel hat leider nicht am Anfang nicht mithalten können mit dem Flair im Stadion selber. War sehr schlecht. Also von Milan war es super, super schlecht. Von Inter vielleicht nur schlecht. Viele, viele Fehlpässe, viele Fehler insgesamt. Viele Ungenauigkeiten, nervös, es plätscherte vor sich hin, erstaunlich, auch weil jetzt der Rasen ja auch endlich wieder neu ist, aber ja, wenn es Chancen gab, dann auf Interseite, von daher war das Tor von Perisic dann noch folgerichtig, tolle Ecke von Cianalolu und dann einfach direkt abgezogen, war auch nicht viel zu machen. Davor gab es schon ein Abseitstor von Dumfries. Also von daher war das, glaube ich, schon klar und folgerichtig. Milan ist dann aus der Pause ein bisschen verbessert gekommen. Die waren halt, war immer noch sehr ungenau. Aber es ist besser gewesen, Spielaufbau war besser, Besetzung im Mittelfeld war besser und man hat dann alles ein bisschen weiter nach vorne geschoben und sich nicht mehr hinten reindrücken lassen. Und dann gibt es, glaube ich, zwei Punkte, die Trainer gemacht haben, die ganz entscheidend waren für den Ausgang des Spiels. Das eine ist die Runternahme von Brozovic und Cianalolu durch Simone Inzaghi und das Bringen von Brian Diaz durch Pioli, was gerade im Mittelfeld halt zu starken Veränderungen geführt hat, die dann letztendlich dann auch dazu geführt haben, dass Milan deutlich besser nach vorne gespielt hat und dann ja auch zwei Tore gemacht hat. Die sind natürlich ein bisschen aus dem heiteren Himmel gefallen, aber ja, nehme ich mit. Giroud hat das gerade beim zweiten Tor einfach Weltklasse gemacht. Also wirklich, wirklich, wirklich grandios. Und ja, dann war halt Explosion angesagt im rot-schwarzen Teil von Mailand. Wir saßen ja dort, das ist ja ein Interheim-Spiel, also um uns herum war eigentlich nur Nerazzurri. Aber das hat uns dann auch nicht abgehalten davon, da entsprechend unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, was auch okay war am Ende, war jetzt auch kein großes Problem.
Also das stand
ich fand es ein Riesenerlebnis mal wieder, hat sich diesmal auch richtig gelohnt mit dem Sieg. Ich würde es jederzeit wieder tun, schaue auch schon, wann es dann wieder eine Gelegenheit geben könnte. Danke, dass ich hier was beitragen durfte und ci sentiamo, ciao.
Fantastisch.
Danke, dass du die Zeit genommen hast, klasse. Sehr gut. Also nochmal, weil er es auch gesagt hat, dass er die Choreos gepostet hat. @AlmiranteMarco, der Kanal für alle Rossoneri, die da mal reinfolgen wollen. Können natürlich auch Interisti machen. Weiß nur nicht, ob die jetzt, die müssen vielleicht mal ein paar Tage drüber nachdenken erstmal. Ja, auch schon ganz gut eingeordnet. Am einen oder anderen Moment hat man natürlich schon auch die rot-schwarze Brille gesehen, würde ich sagen.
Ja klar, aber das bleibt halt nicht aus, ne?
Vollkommen in Ordnung. Ich fand den Aspekt ganz, ganz spannend, was er gesagt hat mit den zwei Trainern, aber vielleicht lass uns auch nochmal aus unserer Sicht der Reihe nach das Ganze aufziehen. Also es stimmt schon, bin ich auch bei ihm, es war auch kein, glaube ich, ganz, ganz hochklassiger Kick. Ja, Rasen neu, aber es war schon, ja, wahrscheinlich nervös bei dem einen oder anderen, aber doch würde ich mal behaupten, großes Übergewicht Inter.
Ja, also in der ersten Halbzeit Absolut. Ich weiß nicht, ob Milan da einen ernstzunehmenden Torversuch hatte. Inter hatte schon 3-4 plus halt das Tor. Maignan für mich insgesamt, klar, Giroud, okay, Doppelpack, aber eigentlich Maignan, Man of the Match.
Ja, finde ich auch, würde ich unterschreiben.
Und ja, das eine Mal, wo er den, wer hat es da versucht, wirklich ein abgefälschter Schuss oder so, den er da irgendwie noch, wo er eigentlich in die andere Richtung schon unterwegs ist und dann ihn dann noch abklatschen lässt, und auch seine Rettungsaktion da gegen Lautaro, glaube ich, ja, wo er aus dem Strafraum rausstürmt und Carsten Fuß gar nicht mehr an sich halten konnte. Das war top, also sehr, sehr spektakulär von Maignan, aber eben auch in den Situationen, wo er da sein musste, auf jeden Fall da gewesen. Und ja, geiler Rückhalt.
Absolut. Beim Gegentreffer in der 38. durch Perisic konnte er dann nichts machen. Starke Ecke, gerade auch schon angesprochen, von Calhanoglu, muss man sagen. Und dann auch überlegt eingeschoben.
Bisschen die Zuordnung nicht gestimmt.
Ja, voll. Also da war Pioli auch dann zu Recht ziemlich sauer. Da ist, glaube ich, die ein oder andere Flasche an der Seitenlinie weggekickt worden. Aber die Führung zu diesem Zeitpunkt überaus verdient. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde Milan stärker. Hat ja gerade, also Brahim Diaz kam schon nach einer knappen Stunde für Kessier, der kein so gutes Spiel gemacht hat, wie ich finde. Der gerade so, ja, irgendwie ein bisschen durchhängt gefühlt vielleicht.
Seit Sommer, ne?
Ja. Junior Messias kam noch für Salamakers.
Daran merkst du ja eigentlich, dass, also sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber dass Pioli dann natürlich was versucht hat. Also es sind, wenn du Diaz für Kessier bringst und Messias für Salamakers, dann ist das eindeutig wesentlich offensiver und mehr Risiko, was sich dann ja auch ausgezahlt hat. Und ich fand den Aspekt, weil Marc ihn auch angesprochen hat, dass diese Wechsel den Unterschied gemacht haben, das hat auch natürlich sehr streitbarer Mensch, aber ich glaube von seiner Fußballexpertise, darüber müssen wir uns nicht streiten, Arrigo Sacchi hat ein Interview in der Gazzetta gegeben, er war beim Spiel vor Ort und hat auch das hervorgehoben, dass Pioli quasi in der zweiten Halbzeit die besseren Trainer-Moves gemacht hat, während Inzaghi verwalten wollte. Weil Sacchi dann gesagt, das machen italienische Teams zu häufig. Ja, ist wahrscheinlich so, anstatt auf das zweite Tor zu spielen. Und ja, Pioli hat nach vorne geschoben mit Diaz und Messias und das war gut.
Ja, und Inzaghi hat halt eben in der 69. das erste Mal doppelt gewechselt, hat Perisic und Lautaro runtergenommen, Di Marco und Sanchez gebracht. Das ist noch nicht so der Defensiv-Move, wobei natürlich schon Di Marco im Vergleich zu Perisic eher nach hinten orientiert auch besser arbeiten kann. Lautaro, Sanchez, der Wechsel, ja, whatever. Muss zu dem Zeitpunkt natürlich auch gerade auch noch angesichts der ersten Halbzeit hervorheben und worüber sich Inzaghi dann natürlich auch geärgert hat, dass er halt natürlich da auch nicht nur mit 1-0 in die Kabine gehen kann und auch danach, also
ja, ja.
Wenn es da 2-0 steht, dann kannst du ja auch mit dem Verwalten ein bisschen anfangen.
Ist richtig.
Und dann in der 73. wechselte er halt Calhanoglu aus, also auch ein bisschen das spielerischere Element und bringt Vidal. Und dann fallen die Tore durch Giroud in der 75. und in der 78. Danach erst übrigens hat er Brozovic runtergenommen und noch Vecino gebracht. Also das war noch nicht vor den Toren. Und weil ich es vorhin auch angesprochen habe mit Inzaghi, also es war schon viel Mimimi nach dem Spiel, muss ich sagen. Also ja, er hat natürlich recht in der Draufsicht der Dinge, dass vielleicht, wenn man insgesamt das Spiel nimmt, da Inter ein bisschen stärker war, aber man hat eben die Chancen nicht reingemacht. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, im Endeffekt hat dann Milan am Ende des Spiels sogar ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Torabschlüsse 11-10. Aufs Tor 5-3, das ist natürlich, aber da ist dann halt Milan hat halt da einfach effizienter gearbeitet und auch die Genauigkeit halt besser gestimmt, würde ich mal behaupten. Und dann hat er ja noch gemeint, dass es, glaube ich, war das vor dem zweiten, dass er sagt, dass ein klares Foul an Sanchez ist, was ich überhaupt nicht sehe.
Das war das erste.
wo Giroud ihm den Ball im Mittelfeld klaut.
Ja, genau. Ja. Da Giroud gewinnt den Zweikampf. Für mich es ist ein härterer Zweikampf, aber das Körpereinsatz. Und Giroud kann halt auch nichts dafür. Das spielt ja in der Entscheidung des Referees keine Rolle, dass Sanchez halt 30 Kilo weniger wiegt als Giroud, oder? Tut er ja nicht, aber
nee,
so ungefähr. Also, dass er 20 Zentimeter kleiner ist.
Ja.
Und ja, Giroud gewinnt diesen Zweikampf und macht dann halt den Laufweg von der Mittellinie bis in den Strafraum und steht dann da, wo er stehen muss. Ne?
So ist es. So ist es.
Gab ja, wenn wir zur Roma kommen, gab ja eine ähnliche, nicht ganz, also nicht 100% vergleichbare Situation, aber das ist ja so ein bisschen diskutiert worden, weil der VAR da eingegriffen hat und bei Milan nicht, dass da keine klare Linie es gegeben habe, ist die Diskussion. Kann ja schon mal vorwegnehmen, ich finde, dass man beide Situationen durchaus hätte weiterspielen lassen können.
Ja, das ist ja das. Aber das ist ja auch das wieder, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass es auch, egal ob du den VAR hast oder nicht, es ist halt nicht immer nur Schwarz-Weiß-Entscheidung gibt bei Zweikampfbeurteilungen im Fußball. Deswegen macht der VAR das auf die komplette Distanz einer Saison bestimmt auch nicht fairer, weil du in der einen Situation den VAR hast als Verein und in der nächsten Woche den anderen und es ist auch wieder zwei menschliche Augen, die drauf schauen mit einer eigenen Sicht auf die Dinge. Ja, und ich glaube, worüber der VAR nicht diskutieren musste, weil eben auch einmal der Adrenalinpegel von Theo angesprochen wurde, darf man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man in der 5 Minute der Nachspielzeit jemanden noch so umholzen muss, fast noch auf Höhe der Mittellinie, womit man sich die glattrote Karte holt und mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Spiele jetzt fehlen wird. Das ist schon ein bisschen dämlich gewesen, ehrlich gesagt, finde ich.
So, also, ich weiß nicht mehr genau, ob ich es bei Twitter oder im Forum bei Transfermarkt gelesen hatte, dass Theo auch vielleicht spekuliert haben könnte, dass er nur gelb sieht, weil es dann seine 5. gewesen wäre.
Mhm, okay.
Natürlich ist es so, dass Dumfries hat da, glaube ich, gefoult, dass der durch gewesen wäre. Also er hätte bis zur Grundlinie wahrscheinlich alleine laufen können dann in dem Fall. Und dann ist vielleicht der Freistoß auf Höhe der Mittellinie das ungefährlichere.
Okay, du meinst, dass er einfach ein taktisches Foul machen wollte.
Ja, genau.
Aber dafür hat er sich halt den Ball natürlich auch schon 3 Meter vorgelegt und er war überhaupt nicht mehr in Reichweite und dann springt er ihm von hinten in die Beine. Und
klar, also dass das eine rote Karte ist und darüber müssen wir nicht. Er hat sich auch nicht beschwert.
Also. Nur an der Seitenlinie hat er noch weiter Zinnober gemacht.
Naja.
Weil du gerade vorhin auf der einen Seite gesagt hast, Man of the Match, Maignan bei dir, müssen wir beim zweiten Tor schon auch langsam aber sicher Handanovic damit in die Pflicht reinnehmen, oder? Also das war eine schöne Bewegung und ein guter Abschluss von Giroud, aber den darfst du halten, finde ich.
Er fällt ein bisschen langsam um, ne?
Ja, und der hat auch die Hand am Ball. Also das ist so, und der ist jetzt nicht irgendwie super viel Zug, ja, er ist ein bisschen gehoppelt, aber ich glaube, Handanovic hat auch relativ große Hände und ist ein Torwart, der, glaube ich, letzten 2 Jahre immer zum Keeper der Saison gewählt wurde oder auf jeden Fall mit oben mit dabei war. Und dann darf er den da schon rauskratzen, aus meiner Sicht.
Gab auch Momente in seiner Karriere, da hat er das gemacht.
100%
vergleichbare Situation.
Ja. Und Man of the Match, ich glaube, Markus hat es bei Twitter geschrieben, falls ihr das nicht gesehen habt, das hat auch Kollege Kai Tippmann geteilt. Da ist ein Tifoso Milans aufs Feld gerannt und hat sich vor Calhanoglu aufgebaut und den Torjubel gemacht, den Calhanoglu im Hinspiel gemacht hatte. Also so diese beiden, die Hände hinter die Ohren und ja, eine Retourkutsche, die natürlich runtergeht wie Öl bei allen, die es für die Rossoneri halten. Ja, aber das mag ich. Also gut, ich weiß natürlich nicht dazu aufrufen, den Innenraum eines Fußballfeldes zu stürmen, aber er hat ja keine Schusswaffe dabei gehabt oder wollte auch niemanden körperlich attackieren. Also ein bisschen Provokation in so einem Derby, das gehört doch dazu. Er ist ordentlich vermöbelt worden danach, tatsächlich von den Securities, da ist auch nochmal ein Video aufgetaucht. Da war er schon, glaube ich, von 2 oder 3 Ordnern zu Boden gedrückt und dann kommt ein 4. dazu und kniet sich noch rein und teilt 3, 4 Faustschläge aus. Also da muss man sich dann auch fragen, was dann schlimmer war, an irgendwie da sich Zutritt zu verschaffen. Natürlich, der wird dann auch Stadionverbot bekommen, aber irgendwie da dann nochmal auf ihn reinzuprügeln. Ich weiß ja nicht. Da hat auch jemand nochmal seinen Auftritt gebraucht.
Ja, also Gewalt von Autoritäten immer ganz schwierig.
Ja, absolut. Weil wir gerade vorhin im Vorfeld darüber gesprochen hatten, apropos Torwart, da ist ja, glaube ich, dann für den Sommer was im Gange bei Inter zwischen den Pfosten.
Absolut.
Onana von Ajax soll dann wohl zu Inter kommen. Ich wusste es nur nicht, für mich war es eine News. Ich weiß auch nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist.
Es deutet sich seit Sommer an, also seit letztem Sommer. Und also das eigentlich, was nur noch fehlt, ist, ich weiß nicht, ob er schon unterschrieben hat, er dürfte es ja, sein Vertrag bei Ajax läuft aus. Und das Einzige, was wahrscheinlich fehlt, ist die Verkündung.
Okay.
Also er wird dann, ist dann die Frage, Handanovics Vertrag läuft auch aus, ob er dann noch als erfahrene Nummer 2 bleibt oder ob er nochmal was anderes macht, vielleicht in die Heimat geht oder so.
Mhm.
Ist er dann mit 38 Jahren auch legitim irgendwie.
Ja, stimmt.
Und Onana sicherlich auch eine gute Lösung. Gut, er hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren wegen seiner Dopingsperre nicht viel gespielt.
Ja, stimmt.
Aber
der konnte auch nichts dafür, ne? Da hat er wieder unwissentlich was genommen.
Ja, klar. Das
ist ja immer so. Wenn mal ein Profifußballer beim Doping erwischt wird, dann ist es immer die Zahnpasta gewesen oder so. Ja.
Aber das Testosteronpflaster kam ganz zufällig an meinen Sack.
Okay.
Hat er natürlich. Ja, es war was anderes. Es war nicht der Floyd Landis, aber
ja.
Es ist, glaube ich, ein guter Torwart. Und wenn man den ablösefrei bekommt, dann kann man das als Inter sehr gut machen.
Ja, es ist ein guter Move. Ja, wir werden gleich eben auch immer so von Spielchen zu Spielchen immer auch mal nochmal kurz auf den Mercato gucken und was da passiert ist. Und wir wollen am Schluss, hat Marius gesagt, das ist nämlich eine gute Community-Sache. Da denkt der Marius mit, hat er gesagt, wir müssen beide noch unsere Top 3 Transfers machen. Und die dürft ihr dann auch machen. Ich erinnere euch nachher nochmal dran, also gerne im Nachgang. Machen wir nur die Top 3 oder auch die Flop 3? Ja, wobei das ist ein bisschen kompliziert, oder? Wir machen die Top 3 Transfers des Winters. Ja.
Also wenn ihr einen Flop mit drin habt, dann schreibt den gerne mit in die Nachrichten, in die Posts, in die Tweets mit rein.
Ja.
Wir schauen dann mal, was nächste Woche was bei rumkommt.
Absolut. Bevor wir das bei Inter und bei Milan gleich kurz machen, einmal schauen, was sich da personell getan hat, ist natürlich jetzt das für die Tabelle wieder gar nicht mal so schlecht aus neutraler Sicht. Milan stellt damit auf 52 Zähler, ist auf Rang 3, punktgleich mit Napoli und beide Teams eben nur noch einen Punkt Rückstand auf den Titelverteidiger, auf Inter. Wobei man natürlich dazu erwähnen muss, dass Inter noch eine Partie in der Tabelle weniger hat. Gibt's was Neues zum Causa Bologna?
Ich hätte es nicht gehört.
Ich auch nicht. Werden sie irgendwann dann wieder ansetzen, weil ich glaube nicht, dass Inter die Klage gewinnen wird.
Gehe ich auch.
Und dann können sie da halt nochmal spielen und hätten die Möglichkeit, mit einem Sieg auch wieder 4 Punkte Abstand zwischen sich und die Verfolger zu bringen.
Ist nächstes Wochenende schon gegen Napoli?
Yes.
Ja.
Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
Durchaus Scudetto-entscheidende Wochen.
Absolut. Gerade. Und es ist auch tatsächlich, wenn ich drauf gucke, es ist wieder ein Samstag und es ist wieder 18 Uhr. Also kann man sich mal angucken, würde ich behaupten.
Ja, da gehen wir rein.
Aber sowas von. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Transfers rein. Inter hat 2 Zugänge, die natürlich beide auch wieder als Laie deklariert sind.
Klar.
Auf keinen Fall das Sofortzahlen. Einmal Felipe Caicedo und natürlich Robin Gosens. Abgänge sind auch da paar. Ja, Eriksen wird jetzt da eben offiziell als Abgang bewertet. Martin Satriano. Ich weiß nicht, den hätte ich gerne auch mal irgendwie nochmal spielen sehen vielleicht. Sensi zu Samp. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Warum er das macht, warum Inter das macht?
Ja.
Also es ist natürlich so, dass...
Der hat doch jetzt aufgezeigt, dann wieder, wenn er verletzungsfrei ist, dass er schon geil ist. Ja,
das finde ich, es fehlt jetzt tatsächlich auch so jemand im Mittelfeld außer Calhanoglu, der so im letzten Drittel Klar, also Barella kann das auch, aber hat halt auch seine Stärken irgendwie dann.
Der Torgefahr ist
überall und nicht nur da. Genau, also ja, Torgefahr. Ich kann es insofern verstehen, dass man ihm vielleicht ein bisschen den Gefallen tun will, halt sich in Richtung WM zu zeigen. Dass er das sich gewünscht hat und man ihm den Wunsch dann entsprochen hat. Mhm. Hat er jetzt auch gleich bei Samp getroffen im ersten Spiel. Ja, vielleicht wird er ihnen noch fehlen.
Hinten raus. Gut möglich, gut möglich.
Wer weiß.
Aber jetzt, wenn du es so sagst, verstehe ich natürlich ein wenig mehr die Perspektive. Aber ja. Ja.
Bei Satriano ist und Caicedo ist es also auch ganz klar, dass man dem jungen Mann der ist ja in Frankreich jetzt, glaube ich, in Brest oder so, auch Spielzeit einräumen möchte, die er vielleicht in der Form bei Inter jetzt in der Rückrunde nicht bekommen hätte. Und Caicedo ist 34, hat schon bei Lazios und Inzaghi auf der Bank gesessen und da als Joker gut gestochen. Der beschwert sich sicherlich nicht, wenn er nur auf 10 Einsätze kommt jetzt in der Rückrunde.
Ja,
10 Minuten.
Ja, sonst hätte ich da nämlich auch gesagt, why?
Ja, also es ist auch eine sogenannte Prestito Secco ohne Kaufoption. Mhm. Trockene Laie.
Okay. Oh, genau, und wahrscheinlich ähnlich bei Facundo Colidio, der nochmal in die Heimat zu Tigre ausgeliehen wurde. Der soll wahrscheinlich auch ein bisschen zocken.
Ja, ich glaube, der ist ja sicherlich als Talent von den Boca Juniors damals gekommen, aber ich glaube, mittlerweile ist man so weit, dass das der, also wenn der mal mehr als 5 Spiele für Inter macht, dann wäre das eine große Überraschung.
Ja, glaube ich auch. Und natürlich müssen wir sprechen über unseren Nationalspieler.
Ja.
Robin Gosens.
Uns Robin. Ich finde es geil.
Ja.
Also ich finde es geil, dass er halt
in Italien bleibt.
Dass er in Italien bleibt, dass er nicht zu so einem Punkt-Punkt-Punkt-Club geht.
Mhm.
Newcastle. Hat er auch gesagt, also dass da das gestern Abend irgendwie Kicker, dass das Angebot aus England wesentlich höher dotiert war als das, was er verdient jetzt auch bei Inter, das Dreifache von dem, was er bei Atalanta bekommen hat, aber Newcastle wäre noch mal wesentlich mehr gewesen. Und ja, also für ihn da jetzt auch dann vielleicht noch den einen oder anderen Titel einsacken zu können, finde ich einen super Move. Er passt natürlich auch perfekt in dieses System rein. Wenn man bedenkt, wie Perisic und Dumfries spielen und er seine offensiven Stärken hat, seine Torgefahr, wenn er dann wieder fit ist, das wird gut.
Absolut, absolut. Also ist jetzt erstmal bis 2023 geliehen. Es greift eine Kaufpflicht mit Bedingungen. Ich weiß nicht, durch was die ausgelöst wird, wenn einmal der Pfosten getroffen wird bei einem Heimspiel oder so.
So ähnlich, wenn Inter das erste Pflichtspieltor erzielt in der nächsten Saison.
In 2022?
Ja.
Ja, guck mal. Geil.
Also es ist großartig, natürlich typisch italienisch. Und einzig allein dafür gemacht, dass diese Ablöse nicht mehr in das Geschäftsjahr 21/22 reinfällt. Ja.
Und dann würde eben 2023 eine Kaufpflicht von über ungefähr 25 Millionen, glaube ich, greifen. Könnten weitere 3 Millionen durch Bonuszahlungen hinzukommen. Vertrag würde dann, sobald das Tor geschossen wurde, bis 2026 laufen bei Inter. Milan hat Marco Lasicic geholt von Roter Stern für 4 Millionen.
Der neue Vlahovic
ist der auch so groß? Keine Ahnung, der ist 18.
Ja, ja.
Oh ja, 1,92. Mittelstürmer. Ja, kann ich sonst nichts zu sagen.
Nö, also hat auch nicht viel Profi-Erfahrung bisher. Ist jetzt nicht so, dass der bei Roter Stern irgendwie schon alles kurz und klein geschossen hätte. Aber muss wohl talentiert sein.
Serbische U19 kickt er und jetzt hat er auch einen Vertrag bis 2026. Also mal gucken, ob wir von dem noch was hören werden. Und ansonsten hat man nichts geholt, man hat einige Abgänge. Also wie gesagt, Andrea Conti, das ist ja schon ein bisschen länger, dass der mal wieder ein bisschen kickt. Dann lauter Spieler, die mir nichts sagen, also die irgendwie Kadermasse waren. Plissari ist verliehen worden. Zu Lecce, der Torwart, der ja auch, für den finde ich es gut, dass er ein bisschen Spielpraxis bekommt. Ja gut, und Pietro Pellegri hat sich dann erstmal auf Leihbasis wieder bis Januar, okay, jetzt komme ich durcheinander mit dem, was hier auf eurer Seite steht, weil hier Leihende Januar 2022 steht. Ist der schon wieder da? Was ist jetzt mit dem passiert?
Der ist jetzt bei Torino. Also sie haben die Leihe zu Monaco, Milan hat die Leihe zu Monaco beendet.
Ja,
und Monaco hat ihn dann wiederum weiter verliehen an Torino.
Ah, okay. Das siehst du hier. Hier kann man ein bisschen unübersichtlich gestaltet hier da von deinem Arbeitgeber. Oder ich bin zu doof zum Lesen. Ist beides möglich vielleicht. Apropos Arbeitgeber, ne? Ich wollte gerade den Seitenhieb.
Ich sagte dem UX-Team Bescheid.
Okay, ich habe den Seitenhieb von Marco vorhin durchaus mit Schmunzeln wahrgenommen. Möchte aber an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich hier nicht als Advokat eines Streaming-Anbieters auftrete. Ja, gut. Der hat halt eh keinen Stich mehr, hätte keinen Stich gemacht bei Milan. Ist irgendwie ein bisschen schade um Pietro Pellegrini, aber vielleicht kann er ja bei Torino unter Juric dann irgendwas reißen, wenn er auch mal wieder etwas länger hat. Schon wieder letztens irgendein Wehwehchen gehabt, ne?
Also das ja, ist halt auch immer echt blöd.
Absolut, absolut. Ja, dann halten wir uns doch mal vielleicht könnt ihr schon raushören, ob einer dieser Transfers, die wir gerade besprochen haben, bei Marius in den Top 3 landen wird. Mit was machen wir weiter? Wir sliden mal kurz noch durch die anderen zwei Spiele, die Samstag stattgefunden haben. Oh, warte, ich hatte noch einen Fact. Ich glaube, Giroud ist der erste Franzose, der zwei oder mehr Tore gegen Inter geschossen hat in der Serie A.
So, na bitte.
So, bonjour.
Das Thekenwissen.
Spieltag hat angefangen mit Roma gegen Genua und da muss man sagen, das ist doof gelaufen, auf jeden Fall für Mourinhos Truppe. Die haben jetzt zwar zu Hause, irgendwie auch gelesen, kein Team zu Hause so oft die weiße Weste behalten, aber es reicht halt nur für einen Punkt gegen Genua und das ist aus Sicht Mourinhos natürlich viel zu wenig. Man hätte, das war das, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hattest, dass da in der Nachspielzeit Zaniolo war, das vermeintliche 1-0 gemacht und dann wurde das aberkannt.
Genau, weil Tammy Abraham auf dem Fuß eines gegnerischen Verteidigers stand vorher und das ist dann ja im Nachhinein vom VAR geahndet worden. Mhm. Und ja, es ist, Vasquez war das, es ist die Frage, ob Abraham damit so eingegriffen hat, dass der Ball überhaupt zu Saniolo kommen konnte, ob Vasquez sonst eine Chance gehabt hätte, da irgendwie ranzukommen, finde ich, ja, ist alles sehr theoretisch und schwierig. Mhm. Klar ist das irgendwie, also auf dem Fuß stehen, grundsätzlich ein Foul, aber ja, wie oft passiert das auch im Strafraum, ne?
Ja,
das also bei Ecken natürlich. Und keine Ahnung.
Zu dem Zeitpunkt war die Roma schon über 20 Minuten in Überzahl. Ostigard war bei Genua vom Platz gestellt worden. Und im Nachgang dessen ist dann eben auch Zaniolo noch mit Rot geflogen.
Ja, er war nicht so begeistert.
Er war nicht so begeistert. Er hat wohl das eine oder andere gesagt.
Es war vielleicht, also Markus, unser Roma-Ultra, hat angemerkt, dass sein Schiedsrichter dann auch ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen könnte, dass es ja sicherlich verständlich ist, in so einer Situation in der 91. das Siegtor zu machen und das dann aberkannt zu bekommen. Kann ich grundsätzlich mitgehen. Weiß natürlich nicht, was er gesagt hat.
Da ist bemerkenswert auf jeden Fall, dass 23 zu 10 Torschüsse für die Roma, aber aufs Tor 3-3 ist dann vielleicht auch einfach ein bisschen zu wenig.
Also grundsätzlich geht der Punkt für Genua in Ordnung.
Die haben absolut gefightet.
Ja, also das Plessin ist ja als Trainer, der, haben wir letzte Folge angekündigt, der Leipziger Schule, ein Pressing-Fanatiker oder Gegenpressing-Fanatiker und das hat er auf jeden Fall schon sehr schnell da eingestellt. Und ja, konnte sich nicht so richtig entfalten. Mhm. Es ist dann gleichzeitig aber so, dass die Mannschaft jetzt noch nicht in der Lage ist, das war ja auch gegen Udinese, wo sie auch unentschieden gespielt hatten,
auch 0-0,
sich absolut zwingende Chancen zu erarbeiten. Mhm. Und da muss man natürlich sehen, diese Balance muss dann Plessin wirklich sicherlich hinbekommen.
Da ist auf jeden Fall die Liste relativ lang.
Ja. Genua typisch.
Wenn wir mal bei Genua anfangen wollen, Zugänge. Top-Transfer für 6,5 Millionen haben sie Kelvin Yeboah geholt von Sturm Graz. Hat italienische und ghanaische Wurzeln, Mittelstürmer. Mal sehen, was der imstande ist zu leisten. War auch schon da, Sylvain Hefti. Also die sind jetzt nicht jetzt aktuell frisch gekommen, aber jetzt halt in dieser Transferperiode. Ein Johan Vazquez, ein Innenverteidiger noch, Morten Frentrup fürs zentrale Mittelfeld, Albert Gudmundsson, ein Rechtsaußen mit Roberto Piccoli, hat man sich einen Mittelstürmer noch geholt. Man hat Nadim Amiri sich ausgeliehen von Leverkusen und Calafiori von der Roma und noch Östigard, der jetzt dann eben direkt auch mal geflogen ist, der kam von Brighton & Hove und auch natürlich per Laie. Wobei man tatsächlich sagen muss, 5 Spieler direkt verpflichtet, ohne Laie.
Ja, da hat der Johannes Spors natürlich von den neuen Besitzern, von den Partnern, den 77ern, ein gewisses Budget bekommen und das auch direkt umgesetzt, was ich interessant fand. Keiner der Zugänge ist älter als 25. Mhm. Im Gegenzug dafür sind Goran Pandev, der neue Star, ist weg, Valon Berami ist weg, Ivan Radovanovic ist weg, Felipe Caicedo ist weg, also die Mit- und End-30er-Fraktion ist deutlich ausgedünnt worden, also man sieht, in welche Richtung das geht, was ja auch Spors so ähnlich schon in Arnheim, gut, das ist Holland, das ist immer sowieso sehr jung, aber auch da gezeigt hat, dass in welche Richtung sein Scouting so geht. Mhm. Das ist sicherlich alles interessant. Es ist dann die Frage, ja, wie spielt sich das Team ein? Es gibt ja jetzt keine Pause oder so.
So richtig mit denen arbeiten, ja.
Ja, aber es geht sicherlich im Endeffekt darum, einfach irgendwie über den Strich zu kommen, was schwer genug wird.
Ja, absolut. Bei der Roma, schon ein paar Tage länger da, ist Sergio Oliveira, der von Porto kam.
Na, wieder der beste Mann. Ja.
Und Maitland Niles von Arsenal. Hat der schon gespielt?
Ja, auch beide Male von Anfang an, weil sowohl dann Karstorp als auch, glaube ich, Pina auf der anderen Seite dann irgendwie mal verletzt oder gesperrt oder so waren. Mhm. Und ja, also sicherlich solide bisher und Oliveira zeigt exakt, warum Mourinho ihn haben wollte. Ist jetzt schon, denke ich, ein Leader im Mittelfeld. Also unsere Roma-Community bestätigt oder widerspricht das gerne. Aber mich überzeugt das, was der macht bisher.
Bei der Roma hat man auch ein paar Karteileichen abgegeben, so wie zum Beispiel, das war ich schon bei dem nächsten römischen Verein, aber auch, ja, die Roma hat auch ein paar Karteileichen abgegeben, aber auch ganz viel verliehen. Zum Beispiel hat man jetzt auch wieder Brian Reynolds verliehen nach Belgien, der mal hoch gehandelt wurde, der rechte Verteidiger, der auch einer dieser goldenen US-Boy-Generation, die jetzt da kommen soll. Leider von dem bis auf ein, zwei Spielchen nicht so viel gesehen. Borja Mayoral ist wieder in die Heimat zurückgekehrt, weil er eben, glaube ich, auch einfach keine Option ist, wenn Abraham halt spielt.
Genau.
Mourinho dann halt sagt, da vorne muss ich nicht rotieren. Ja. Gonzalo Villar finde ich ein bisschen schade, ehrlicherweise. Den fand ich immer wieder, wobei habe ich auch nicht so oft gesehen, aber immer wenn ich die Roma mal gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass der schon einer ist, der was kann.
Ja, also das bei den beiden hat Mourinho eigentlich von Anfang an gesagt oder gezeigt, dass sie in seinen Planungen nicht so die größte Rolle spielen. Schade irgendwo, weil das ja auch junge, talentierte Spieler sind, aber ja. Er wird schon irgendwie wissen, was er da tut. Oder auch nicht.
Und der Apfel-Oldie Federico Fazio hat sich erstmal Salernitana angeschlossen.
Damit sind jetzt alle von diesen alten Monchi-Verträgen, glaube ich, diese Wahnsinnsverträge, die abgeschlossen wurden für irre Gehälter mit Pastore. Alessandron ist ja noch da. Das ist auch aber Pastore und ein Zonzi und keine Ahnung und jetzt eben Fazio.
Gut, weil ich es gerade eben angesprochen habe, lass uns ein bisschen Fahrt aufnehmen und einmal ganz kurz noch erwähnen, dass Lazio 3:0 in Florenz gewonnen hat durch die Tore von Milinkovic, Savic, Immobile und Biraghi. Immobile, damit jetzt, lass mich nochmal kurz nachschauen, ist auf jeden Fall an 20 Toren beteiligt schon wieder in dieser Saison und Er hat das geschafft, jetzt in den allen letzten 6 Spielzeiten immer mindestens an 20 Toren beteiligt. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Massiv.
Genau, und da hatte ich gerade eben schon einmal kurz die Karteileichen angesprochen. Schauen wir einmal kurz drauf, weil das ist so lustig. Da hat immer, wenn man sich auf Lazio vorbereitet und mal wieder so auf das Transfermarktprofil des Vereins geht, dass man da ja auch immer wieder so Leute hatte wie Jordan Lukaku, der dann aber auch immer so als nicht spielberechtigt angezeigt wurde, weil der halt irgendwie einfach schon gar nicht mehr in die Kaderliste geschrieben wird, aber immer noch bei Lazio unter Vertrag war. So einer ist zum Beispiel gegangen, Muriczki ist nach Mallorca, Escalante ist verliehen worden, Mohamed Fares, der war auch das Mal unter Vertrag, der ist an Turin verliehen worden, aber zwischenzeitlich auch woanders, war der nicht auch zwischenzeitlich bei Genua?
Ja,
der
ja,
hat
ja,
wieder auch genau. Zwei Vereine geguckt und dann Tomisi, Joni ist weg, Adikanje nach Crotone, Wafro nach Kopenhagen, Javan Andersson zu Zwolle.
Das ist eine Liste, die Kollegen von Doppel-6 auch am Deadline Day immer hätten vorlesen sollen.
Das stimmt. Gekommen ist Jovane, oder ist eine Nationalität, glaube ich, Kapverden, Portugal.
Genau.
Links außen, 23, kam von Sporting, da auch Jugend durchlaufen.
Ja, passt sicherlich in Sarris System.
Ja.
Lazio ja im Moment also sehr, sehr solide unterwegs, jetzt auch mit diesem Sieg, dem höchsten Auswärtssieg dieser Saison.
Ja.
Da kann man im Moment nicht meckern.
Denke ich auch nicht. Womit machen wir weiter? Springen wir mal einfach in den Sonntag rein und das frühe Spiel.
Die Florenz-Transfers, das machen wir dann.
Ach so.
bei Juve.
Ja, richtig.
Über Vlahovic sprechen wir später. Cabral hat 2 gute Ansätze gehabt, 2 Chancen. Der aus Basel gekommene Brasilianer wird auf Sicht, glaube ich, ein guter Ersatz.
Ja, Piontek hatte ja schon davor mal getroffen. Ikone finde ich ganz gut, ehrlich gesagt.
Ja.
Marco Benassi ist noch gegangen. Den fand ich immer cool.
Auf jeden.
Oh, Erik Pulgar ist gegangen.
Ja, jetzt noch nach dem, weil in der Türkei dafür bis zum 8.2. Und Gala hat ihn noch geholt.
Das kann ich mir schwer vorstellen, dass Erik Pulgar eventuell in einem Derby eine rote Karte bekommt. Dass der da mal hinten jemand von hinten die Beine bricht, das ist schwer auszurechnen. Ah, da war auch mal gut. Aber ich mochte seine Standards auch. Erik Pulgar war
voll.
Ja. Weil auch schon angekündigt und Schulterklopfen, wir haben gesagt, Cagliari, die haben verstanden, worum es jetzt geht. Cagliari gewinnt 2-1 in Bergamo. Doppelpack vom Kapitän. Mal wieder? Nein, nicht vom Kapitän, von Pereiro. Gaston Pereiro, so habe ich gerade mich verlesen. Nicht Pedro, aber trotzdem. Bei Napoli ist noch Musso. Bei Gott, was ist denn jetzt los? Bei Atalanta ist Musso vom Feld geflogen zwischenzeitlich und trotzdem ist man dann.
Wie ist die Regel für das? Ist das nur wegen doppelter Bestrafung bei Elfmeter dann, dass es nicht rot gibt? Und außerhalb für Notbremse Torwart gibt es rot? Offensichtlich ja, aber.
Nee, es kann auch eine rote Karte geben im Strafraum.
Okay.
Das ist, wenn aber ein Torwart sozusagen, wenn ein Foulspiel ballorientiert ist im Strafraum, dann kriegt er nur gelb. Aber zum Beispiel, wenn jemand an dir vorbeiläuft und du ihn von hinten umhackst im Strafraum, dann kriegst du trotzdem rot.
Okay, das hat er aber nicht gemacht. Er hat ja sogar den Ball gespielt.
Aber dann war es dann sozusagen außerhalb des Strafraums eine Verhinderung einer klaren Torchance.
Ja, genau.
Trotzdem noch zum Ausgleich gekommen danach in Unterzahl durch Palomino. Palomino ist der 17. Spieler in dieser Saison, der ein Tor schießt. 17 verschiedene Torschützen hat Atalanta. Das ist in den Top 5 Ligen in Europa einzigartig. Und dann aber eben nochmal Pereiro und Cagliari gewinnt und hüpft das erste Mal von den Abstiegsplätzen runter, ne?
Ja, das hat sich die letzten Wochen angedeutet und jetzt haben sie es geschafft. Obwohl, ja, sie am Spiel eigentlich bis auf Defensivarbeiten vorher nicht teilgenommen haben, sind dann irgendwie zwei, dreimal zufällig vors Tor gekommen, mehr oder weniger. Und da war Pereiro dann da.
Was haben die sonst so gemacht? Bergamo, klar, haben wir gesagt, Gosens der Abgang, Piccoli, Alovato ist zu Cagliari, ne?
Genau.
Und ansonsten auch so ein paar Namen, die mir jetzt nicht zwingend was sagen.
Also sie haben natürlich Boga dann geholt.
Genau, geholt haben sie Boga und Mihaila von Parma.
Ja. Ja.
Boga von Sassuolo.
Der wird dann, also könnte ich mir vorstellen, dass er eigentlich offensiver, aber ich glaube, dass Gasperini den als großen Ersatz schon sieht.
Mhm. Ja, große Fußstapfen. Aber es ist aber so, das Arbeitstier, würde ich jetzt sagen, so würde ich nicht eins zu eins vergleichen. Muss aber sich halt ein bisschen dann anders, wird da ein bisschen anders interpretiert, die Rolle wahrscheinlich.
Genau. Ist dann je nach Spiel dann als Arbeitstier Pizzella aufstellen und oder Mele und Boga dann, wenn der offensive Sturmlauf losgehen soll.
Und Cagliari, schauen wir mal kurz hier, die haben Goldaniga geholt von Sassuolo, Baselli von Turin und eben Lovato, junger Innenverteidiger von Atalanta, aber auch nur geliehen. Haben die dafür eine Kaufoption oder will den Atalanta zurückhaben?
Ich glaube, Atalanta will den zurückhaben.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das wäre sonst auch irgendwie ein bisschen dumm. Nee, haben sie auch nicht. Und ja, abgegeben, das war ja klar, dass Godin und Cáceres, die waren ja eh schon geschasst, wollten sie nicht mehr haben. Außerdem ist noch dann Farago gegangen, der aber auch eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat zuletzt. Genauso wie Diego Farias. Ich glaube, da ist einfach der Vertrag ausgelaufen oder wurde aufgelöst. Oliva und Landinetti sind zu vernachlässigen. Aber damit auf jeden Fall, wie gerade schon gesagt, Cagliari jetzt auf 20 Punkte stellend, 2 vor Venezia, wobei Venezia auch noch ein Spiel weniger hat. Und als nächstes könnte Cagliari dann bei Empoli nochmal wieder Big Points einsammeln. Weitere Big Points, mal kurz weiter, ist Sampdoria. Die hatten wir ja wirklich mit großen Problemen gesehen und jetzt knallen die Sassuolo 4:0 weg. Caputo trifft, Sensi, hast du vorhin schon angesprochen, Andrea Conti
Ja.
eingewechselt, schießt
Wow.
ein Tor in der Serie A und dann hat noch Candreva einen Elfmeter verwandelt. Ja, Sassuolo, da können wir uns wiederholen, wissen wir nicht genauso, was so wie wo was. Und ja, Sampdoria, muss man sagen, erster guter Auftritt unter Giampaolo.
Ja, absolut. Auch, also Sampdoria hat mächtig was gemacht auf dem Transfermarkt, hat Subriaga von Dynamo Kiew, einen neuen Stürmer, dann eben Conti, der gleich gespielt hat, Sensi, der gleich gespielt hat, Thomas Rincon für die Defensive, Magnani auch für die Defensive und unseren speziellen Freund Abdelhamid Sabiri, der aus Ascoli kam. Mal sehen, was er in der Serie A so kann.
Ist noch nicht zum Einsatz gekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass man wieder irgend so einen Freistoß aus 40 Metern reinzimmert.
Genau, ja. Auch ein bisschen Kadermasse, die ausgetauscht wurde. Und dann natürlich Julian Chabot, der jetzt beim 1. FC Köln spielt. Und Adrien Silva, der irgendwie in die Wüste gegangen ist. Während Sassuolo drei Talente verpflichtet hat. Aus der dritten Liga U20-Nationalspieler Luca Moro, der verbringt die Saison bei Catania zu Ende, hat aber 4 Millionen gekostet.
Okay.
Das wäre sicherlich auch einer für Tutti gli occhi su. Dann nächste Saison vielleicht.
Und noch einen Norweger, Emil Konradsen Zeide
Ja, kenne
von
ich.
Rosenborg, ja, keine Ahnung, und noch Cervo von der Roma. Aber sicherlich hier Abgang Boga tut auf jeden Fall weh.
Ja.
Würde ich mal behaupten. So, jetzt gleich schon die 50 Minuten durch. Bologna Empoli 0-0, da sagen wir es einfach gar nichts zu. Außer kurz, gibt es da was Spannendes auf dem Transfermarkt? Zum Spiel habe ich auch nicht gesehen. Habe
Nee,
mir die
das Spiel
Highlights
war, glaube ich,
angeguckt.
also Bologna hat unter anderem Michael Ebischer von den Young Boys geholt. Ich weiß nicht, ob du den gegen Atalanta gesehen hast.
Ach ja, genau.
Robert Skov Olsen ist weg, der ist jetzt in Brügge. Und Empoli Benassi hattest du ja angesprochen, Valerio Verre, also das ist auch Erfahrung, Serie A-Erfahrung fürs Mittelfeld gekommen. Und dafür ist Ricci jetzt bei Torino.
Ja, okay. Okay. Apropos Torino, da hatte ich gedacht, jetzt machen sie den nächsten Step und gewinnen dreckig in Udine. Aber auch Udinese ist so eine Mannschaft, die immer in der Lage ist, irgendwie jeden Gegner zu schlagen. Und nachdem man zweimal gewonnen hatte, also Torino, dann das nur das 1:1 gegen Sassuolo, was man hätte gewinnen müssen, jetzt eine 0:2-Niederlage eben bei Udinese. und die hat man sich auch noch super spät eingefangen. Stand eigentlich sehr, sehr lange 0-0 und dann fliegt noch Kapitän Mandragora und direkt im Anschluss haut dann Molina einen Freistoß rein. Dann kriegen sie auch noch einen, also es war schon in der 3. Minute in der Nachspielzeit und Pusetto in der 7. Minute in der Nachspielzeit verwandelt noch einen Elfmeter, als dann eh schon alles gelaufen war. Da muss ich kurz sagen, das habe ich mir angeguckt, die Schlussphase. Da haben sie es, also es war relativ nah dran. Es war trotzdem nur eine Zwei-Mann-Mauer. Und dann läuft links einer von Udinese los. Also es war sozusagen an der linken Strafraumecke oder nicht genau an der Ecke, bisschen eingerückt und vielleicht eher so 20 Meter vor dem Tor oder 25. Und dann läuft links der eine los. Dadurch läuft der erste Spieler von Torino aus der Mauer nach links mit ihm raus und dann steht Precalo nur noch allein in der Mauer. Und der Schuss kommt und Precalo zieht sogar noch den Kopf ein.
Ui.
Und dann schlägt er ein. Also da habe ich mir gedacht, also da bedankst du dich als Torwart auch. Ich bin gespannt, bei Torino ja Vanja Milinkovic-Savic. Mal sehen, ob der dann nochmal das ein oder andere Wort verloren hat in der Kabine.
Und da ist Ivan Juric nicht explodiert danach, ne?
Ist er nicht, bestimmt nicht. Ja gut, also erster kleiner Knick auf jeden Fall für Torino. So dann doch zu unkonstant, um an den Europapokalplätzen anzuklopfen. Oder vielleicht nächstes Jahr dann?
Könnte sein.
Was machen sie denn kadermäßig?
Ja, auf jeden Fall auch ziemlich viele junge Leute geholt. Demba Sek, den ich jetzt nicht kenne, aber auch aus der Serie B gekommen oder so.
Mhm.
Ricci eben, das ist ein, finde ich, ein, greife ich jetzt mal vorweg, grandioser Transfer.
Okay.
Also wirklich, auch für dies, die Eckdaten, also Laie mit Kaufpflicht für 8,5 Millionen plus zwei Boni, da eines der größten Mittelfeldtalente Italiens zu bekommen.
Von Empoli kam der, ne?
Ja, Chapeau von Empoli, genau. Also und ich glaube, der wird auch unter Juric sich sehr, sehr gut entwickeln können.
Okay.
Also das finde ich einen absoluten Top-Deal. Dann eben Pellegri, der auch, glaube ich, schon eingewechselt worden ist jetzt gegen Udinese. Und Fares für die Außen, den kennt Juric schon von Hellas.
Mhm.
Und haben dann eben so diverse Jugendspieler plus so, die schon ein paar Jahre länger da sind und vielleicht gar nicht so zum Juric-Fußball passen. Baselli, Rincon, Verdi, die alle weg sind.
Okay. Udinese finde ich relativ unspannend. Ehrlicherweise haben sie Filip Benkovic geholt, Pablo Mari und einen James Abenquah, wobei der ist erst 18, irische und ghanaische Wurzeln oder zumindest Pässe, die er mitbringt, kam von St. Patrick's Athletic.
Gab es seit Robbie Keane einen anderen Iren in der Serie A? Ich weiß nicht.
Oh, das müsste man mal rausfinden, ne?
Ja. Community.
Das wir Einzige, was ich da noch erwähnen würde, das ist überraschend, dass Samir für 5 Millionen zum FC Watford geht.
Ja, ja. da hätte man nicht vorher mitrechnen können. Nee.
Da hübschen sie sich noch gegenseitig die Bücher auf, aber haben ja natürlich nichts mehr miteinander zu tun, die Vereine, ne?
Nein.
Gut, dann haben wir schon fast über alles gesprochen, außer über Napoli, die 2-0 bei Venezia gewonnen haben. Das war ein hartes Stück Arbeit. Im Endeffekt aber hoch verdient. Osimhen hat getroffen und zwar das erste Mal seit über 100 Tagen. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, 112 Tage, das letzte im Oktober 21 hat er das letzte Mal getroffen.
Das war erst sein Comeback auch, ne? Also,
ja, genau.
Gespielt seitdem. Jetzt auch mit Superheldenmaske.
Mm-hmm. Not so bad. Und Andrea Petagna hat ein Tor geschossen mal wieder. Und ja, wie gesagt, also Napoli damit jetzt wieder dran an Inter und könnte ja mit einem Sieg dann am nächsten Wochenende sogar die Tabellenführung wieder mit einnehmen. Und wenn man sich jetzt so das anschaut, haben sie, also Anguissa kommt zurück, Koulibaly kommt zurück. Weiß nicht, was ist die, Lozano, die Verletzung?
Habe ich nicht auf dem Schirm, ehrlich
gesagt. Okay, aber Lozano, Unas und Duan CB haben noch gefehlt, aber wenn jetzt dann Koulibaly mit Gratulation an dieser Stelle noch, wie viel Zeit ich verschwendet habe mit dem Afrika-Cup, mit schlechtem Fußball. Aber Immer mit Elfmeterschießen belohnt worden. Junge, Junge, ey, das kannst du ja auch nicht angucken teilweise. Also es ist ja alles irgendwie, also jetzt gar nicht so im Sinne von so, die spielen da schlechten Fußball, die Afrikaner, sondern ich meine eher so tatsächlich ab der Phase, wo sie sagen, wir haben ein defensives Konzept und jetzt erstmal halt nicht verlieren, das ist ja in K.O.-Duellen vollkommen in Ordnung, aber das war teilweise sehr mager. Und das Finale auch, also das ging nur, wenn man nebenher Second und Third Screen gemacht hat und sich mit irgendwelchen dummen Sachen nebenher beschäftigt hat und dann, ah, Elfmeterschießen, jetzt gucken wir zu. Also Koulibaly und Senegal holen zum allerersten Mal, das hat mich überrascht.
Das stimmt.
Afrika Cup. Ja. Da kommt der da zurück, er wird ein bisschen schlapp sein, aber wobei vielleicht ist er auch froh, wenn er jetzt mal wieder irgendwo spielen kann, wo es nicht Luftfeuchtigkeit 75 hat.
Mhm.
Da musst du nicht die Trikots wechseln in der Halbzeit und bist du nach 2 Minuten wieder komplett nass, ne?
Ja, es lohnt sich dann auch richtig, ja, ja.
Anguissa, klar, bei dem die Enttäuschung war wahrscheinlich etwas tief. Die muss er sich dann auch erstmal aus den Beinen schütteln. Aber dafür hat er ein Spiel früher Pause gehabt und da freuen sie sich sonst. Und dann ist halt wirklich alles mit dabei wieder. Ruiz ist fit, Zielinski ist fit, Politano ist fit, Osimhen ist wieder da. Mertens, Insigne, also ich freue mich sehr auf das Spiel gegen Inter.
Total, also ich bin auch sehr gespannt drauf und
schauen wir kurz uns die Transfers an, oder?
War auch nicht so viel.
Nani hatten wir schon besprochen bei Venezia.
Stimmt, genau.
Natürlich, Michael Cuisance.
Ja, ist da.
Maximilian Ullmann, müsste ich mal den Kollegen Hanebeck fragen, was der kann, ist ein Österreicher von Rapid gekommen und noch ein Sam.
Ja. Der ist also vom Ding her würde man sagen, das ist einer, der geht nicht zu Venezia, sondern eher ins obere Drittel.
Mhm.
Der hat bei den Young Boys eine irre Quote. Ich weiß, habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm, aber Tore, Assists am Fließband in der Super League geschossen. Mhm. Ist aber das letzte halbe Jahr mit Achillessehnenriss ausgefallen.
Eieiei. Ich guck mal, wer hat von denen dann schon gespielt? Also Cuisance hat schon gespielt, Nani hat schon gespielt, beide Startelf auf jeden Fall. Wer kam dann noch? Ah, der wurde eingewechselt.
Ah ja, siehst du, das ist sein erstes Spiel seit Mai gewesen.
Okay, ja krass. Da bin gespannt. Also können sie auch echt gebrauchen, um da noch vielleicht ein Wort dazu zu verlieren. Ihr habt es schon ein, zwei Mal gehört, die sind jetzt wieder doch auf die Abstiegsplätze reingerutscht. Und wir haben ja gesagt, bei Venezia muss schon vieles und alles und sehr gut zusammenkommen, dass die Klasse halten und jetzt ist aber halt Cagliari davor, die auf jeden Fall Form nach oben steigen. Sampdoria jetzt auch mit den Transfers, sage ich halt, ja, wir haben gesagt, die haben es sehr schwer, aber mit den Transfers auch so eine Mannschaft, wo du diesen Klassiker sagst, ne, eigentlich zu gut, um zu absteigen, der Kader.
Ja, ja, genau.
Und dann ist halt auch, und auf Spezia sind es schon wieder 7 Punkte, weil Spezia schon 3-mal in Folge gewonnen hat.
Mhm.
Und die spielen noch, genau. Das ist ja das 10. Spiel, das wir nicht besprechen werden. Salernitana gegen Spezia am Montagabend. Und, ach so, genau, Napoli, da ging gar nichts auf dem Transfermarkt, fast zumindest, ne? Also zu ANCB war ja eh schon klar.
Genau, über Manolas hatten wir auch schon gesprochen. Und dass die Akte Younes ist geschlossen für Napoli.
Ja.
Ja, Costa hat man nach Parma verliehen. Der hat auch die einzige Chance am Wochenende gegen Benevento kläglichst vergeben.
Und Armin Younes, der wird noch auf Getränke eingeladen, wenn er mal in Frankfurt zu Besuch ist, ne?
Ich glaube, die sind alle sehr, sehr gut auf ihn zu sprechen.
Grüße. Gut. Und dann?
So, dieser eine Transfer, der fehlt noch, den wir noch nicht besprochen haben, ne?
Genau, der fehlt noch. Juventus gegen Hellas. Unsere letzte Partie. Und da gab es 2 Spieler, die frisch bei Juventus spielen. Und die beide direkt getroffen haben. Dusan Vlahovic und Dennis Zakaria. Juve gewinnt 2-0. Und das ist das erste Mal in der 3-Punkte-Ära, dass bei Juventus, und das ist sozusagen das erste Mal seitdem, und es ist überhaupt erst das zweite Mal seitdem, dass 2 Debütanten sofort in einem Spiel treffen. Das letzte Mal war das im September 2011 der Fall oder das erste Mal, das bislang einzige Mal. Kannst du dich daran erinnern? Es waren Arturo Vidal und Stefan Lichtsteiner gegen Parma.
Ach geil. Nee, da will ich mich nicht dran erinnern.
Man hätte es das natürlich irgendwie auch kleinreden können und es gab ja auch so schon die Zyniker in der Juve-Bubble, die gesagt haben, und dann lässt ihn Allegri wieder erstmal nur auf der Bank sitzen, weil er sich rantasten soll. Und nee, Startelf und in der 13. gleich genetzt, und zwar sehr gut genetzt.
Vorher auch schon eine geile Chance gehabt.
Ja, Vorlage von Dybala. Und in der 61. dann eben Zakaria, der nach Vorlage Morata getroffen hat. Muss ich übrigens sagen, ich finde, Morata war richtig gut.
Ja, auch das, also das Zusammenspiel mit Vlahovic schon von Anfang an großartig. Also ich finde fast, dass Hellas war auch nicht so stark wie gewohnt vielleicht, aber ich finde, dass Juve offensiv beinahe die beste Saisonleistung abgerufen hat.
Okay, das ist ein Statement.
Also ja, also das, natürlich war da noch nicht alles jetzt irgendwie grandios so, aber es war halt auch vorher oft scheiße.
Und das stimmt.
Dass das mit Dybala, Morata und Vlahovic funktioniert, ich hätte es nicht unbedingt gesehen vorher.
Ja.
Klar ist Morata auch ein spielstarker Stürmer grundsätzlich, aber ja, finde ich, also das, und da Chiesa ja eh noch diese Saison wahrscheinlich kein Spiel mehr bestreiten wird, kannst du das auch so zu Ende spielen dann.
Ja. Ansonsten noch zwei, drei andere, also ich, De Ligt war wieder super stark, finde ich. McKennie nach der Einwechslung gezeigt, finde ich, dass der eigentlich auch immer einer ist, der, da ist dann natürlich wieder die Frage, wie es Allegri macht, aber eigentlich McKennie, wenn er so spielt, für mich prinzipiell eigentlich immer einer für die Stammelf.
Ja, Arthur fand ich wieder nicht so gut.
Ja, aber wenn der den Ballverteiler macht, du könntest ja auch zum Beispiel dann Zakaria und McKennie spielen lassen und dafür Rabiot draußen lassen.
Ja, das ist richtig.
Und ja, Morata, habe ich gesagt, fand ich richtig gut. Und du, also ich sage jetzt nicht, dass die, also auf Platz 1 sind es 8 Punkte, aber sie sind halt jetzt wieder Vierter. Sie sind auf dem Champions-League-Platz.
Und ich glaube, dass der Vlahovic-Transfer ein Statement ist, ein derartiges Statement. Man hat das, also ich finde auch von der ganzen Körpersprache her, war das bei Juve irgendwie anders.
Mhm.
Und auch die Fans sind ja ein bisschen, die 17.000, die da waren, ein bisschen mehr mitgegangen als sonst. Also Juve wird davon, klar, Atalanta hat noch ein Spiel weniger, aber Juve wird davon nicht mehr verdrängt. Von den Champions League Plätzen.
Glaube ich auch nicht. Auf der Seite der Abgänge haben wir Bentancur. Freut wahrscheinlich den einen oder die andere. Und Kulusevski. Beide schließen sich Tottenham an. Beide auch mit wie Kaufpflicht. Ja, ne?
Bentancur ist schon fix.
Ah, und Dejan Kulusevski würde dann irgendwie nochmal, ich glaube, 10 Millionen Leihgebühr sehe ich gerade, und dann müssen sie ihn nochmal für 35 kaufen.
Ja, genau.
Okay.
Und da hat Paratici seinen Kollegen keinen Gefallen getan, ne? Seinen ehemaligen Kollegen.
Finde ich schade ein bisschen bei Kulusevski.
Ja, ja.
Hätte ich gerne weiter in Italien gesehen.
Er hat ja, gab dann auch Berichte, dass er für sich das Kapitel Juve noch nicht komplett beendet hat. Aber wer weiß, also ich glaube, der passt von seinen Anlagen her auch gut in die Premier League.
Auf jeden Fall, ja. Das wäre so ein Flop-Transfer für mich. Also aus Sicht von ja, hätte ich gerne gesehen, dass er sich irgendwie in der Serie A noch durchsetzt. Aber
ja,
was heißt Kapitel nicht abgeschlossen? Er ist ja dann bei Tottenham, dann müsste ein Juve ja zurückkaufen.
Ja klar, also er müsste dann irgendwann zurückkommen, ja.
Gut, ansonsten, ja, da kam eine Frage. Federico Gatti steht ja auf Seit der Zugänge, kam für 7,5 Millionen von Frosinone, Innenverteidiger, 23 Jahre alt, Marktwert wird er bei euch geschätzt mit 1,5 Millionen und wurde ja auch jetzt dann wieder verliehen an Frosinone direkt, und da wurden wir gebeten, uns mal da eine Einschätzung dazu abzugeben, ob das denn auch so ein Bilanzding ist oder was dieser Transfer soll. Kannst du da was zu sagen?
Ich kenne ihn persönlich sowieso nicht, aber ich kenne ihn nicht, obwohl ich ihn ja wahrscheinlich sogar in Monza im Stadion gesehen habe. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Aber es ist nach aktuellem Kenntnisstand auf jeden Fall kein Plus-Valenze-Deal, weil im Gegenzug ja niemand in die andere Richtung gewechselt ist. Also auch keiner aus der U19, keiner aus der U23 ist zu Frosinone gegangen für eine Millionensumme. Von daher würde das jetzt wenn man sagt, für die Bücher von Juve, macht das ja keinen Sinn. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass die Beziehungen zu Frosinone irgendwie derart sind, dass Juve sagt, komm, euch geht's gerade nicht so gut, dann machen wir da was. Also das ist eigentlich, wüsste ich nicht. Der gilt aber, also tatsächlich waren da auch noch mehr Vereine dran. Mhm. Er kommt gebürtig aus Turin. Mhm. Und mit noch mehr Vereine, also da gab es auch Gerüchte um Inter, Napoli und so weiter. Und am nächsten war es wohl tatsächlich Torino, die ihn auch haben wollten.
Okay.
Und ja, muss wohl ein Talent sein, obwohl der ja auch erst im Sommer für 150.000 oder so aus der Serie C gekommen ist, von Pro Patria, glaube ich. Mhm. Was ist das überhaupt für ein Vereinsname? Naja, lassen wir das.
Aber hat auch immer fast immer Startelf, wenn er nicht mal gerade gesperrt war, gespielt bei Frosinone, immer durchgespielt, immer 90 Minuten. Gelbe Karten sammelt er sehr gerne, sehe ich gerade. Hat schon in 19 Spielen 7 gelbe Karten, eine gelb-rote. Not so bad.
Es ist natürlich bei Juve so, dass Innenverteidigung, ich meine, Rugani will man sicherlich nicht den Vertrag irgendwann mal verlängern. De Ligt wird vielleicht verkauft im Sommer, Bonucci und Chiellini werden nicht jünger. So als Nummer 3, 4, 5 ist Innenverteidiger der aus Turin kommt, der wahrscheinlich dann, wenn er für Juve spielen darf, ein ähnliches Mindset an den Tag legt wie Carlo Pinzolio. Mhm. Also weiß nicht, klar ist die Summe auf direkt erstmal viel, so denkt man.
Ja.
Aber sonst im Zweifelsfall, wenn man sieht, es reicht für Juve nicht, den kriegst du auch in der Serie A dann für 10 Millionen an Genoa verkauft oder so.
Okay, so meinst du, ja.
Ja.
Okay.
Also ich finde, ohne den jetzt sportlich einschätzen zu können, finde ich das nicht so blöd. Und die Geschichte ist halt geil. Also sein Vater hat ein Interview danach gegeben. Vor 5 Jahren war der halt mit 18, war noch in Amateurligen und hat eine Ausbildung zum Dachdecker gemacht.
Okay.
Ja.
Ja, cool. Ja, also, können wir ja mal einfach verfolgen. Aber ich glaube, die Frage, die dann reinkam, die ist damit auf jeden Fall beantwortet. Sind wir mal gespannt.
Ja.
Ja gut, Zakaria Vlahovic, eigentlich müssen wir gar nichts zu sagen, ne? Haben wir eh schon angedeutet.
Ja, Vlahovic wird dem gerecht, dass er mit Erling Haaland verglichen wird. So, sag ich jetzt.
Aussage. Achso, und ansonsten Ramsey ist weg. Dragusin, Ihattaren, die letzten Zeit aber eher auch alle verliehen wurden. Einmal kurz einen Blick drauf geworfen. Was bei Hellas passiert ist, Rezos kommen, De Paoli und Brashelik. Kalinic ist zurück in die Heimat, zu Hajduk. Mert Cetin ist weggegangen. Kevin Rüegg, Magnani, achso, der ist zusammen. Ansonsten, ja, unspektakulär. Unspektakulär. Bevor wir unsere Top 3 küren, würde ich ganz kurz sagen, also das Spiel, was dann heute noch stattfindet, nach unserer Aufzeichnung, Salernitana gegen Spezia, ist deswegen so besonders, weil Spezia hat überhaupt nichts gemacht. Kein Zugang, kein Abgang. Aber Salernitana, die haben ordentlich Rabatz gemacht.
Ja, also die haben Ketten, die könnten eine komplett neue Elf aufstellen, weil sie mit Zepe von Parma auch einen neuen Torwart geholt haben. Und dann Brasilianer Ederson für 6 Millionen aus der Heimat verpflichtet. Dann so die alten Männer, Radovanovic, Fazio, Perotti, der bei Fenerbahce zuletzt war.
Diego Perotti, unfassbar.
Ist wieder in Italien.
Hm? Diego Perotti, ja. Unfassbar, sage ich.
Und dann Verdi halt, ja, dann ein von Sheffield Lees Mousset oder Mousset, kenne ich nicht, hat aber einen hohen Marktwert.
Mhm.
Dafür ist Parma, hat ja Simi geholt. Also das, wofür wir Salernitana eigentlich auch im Sommer schon kritisiert haben, dass die ohne Sinn und Verstand den Kader komplett umgebaut haben, ist jetzt nochmal geschehen. Klar haben die jetzt mehr theoretische Erstligaklasse verpflichtet, aber ja, also die werden trotzdem als Letzter absteigen.
Eieiei. Na gut, also ich glaube, da kommt keiner von unseren Top 3 her, oder?
Wahrscheinlich nicht.
Also nochmal, wir werden jetzt mal kurz würfeln und sagen, was unsere 3 Top-Transfers sind in dieser Wintertransferperiode. Macht ihr das bitte gerne auch und lasst es uns wissen. Gerne über die üblichen Kanäle mit dem Hashtag Serie Amore. Möchtest du beginnen mit deinem ersten?
Ich will das jetzt gar nicht einordnen von mit Platzierung,
okay,
oder so.
Okay, einfach nur 3 Namen, okay.
Ja, wir sagen 3 Namen. Und das sind Dusan Vlahovic, trotz der Ablöse, absoluter Benchmark-Transfer. Samuele Ricci, habe ich angekündigt. Und jetzt sag du 2.
Also ich sag auch auf jeden Fall Vlahovic. Und ich sag auch Gosens und auch aus Atalantas Sicht tatsächlich. Ist das ein guter Transfer von Atalanta.
Für die Summe, die sie noch bekommen. Mhm. Weil Vertrag wäre 2023 ausgelaufen.
Ja, das finde ich ein Top-Transfer auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Bei mir wäre er, es kommt darauf an, wie man das jetzt zählt. Also er wäre drin, wenn wir sagen, dass Goran Pandev, Fußballgott.
Ja, okay, ja.
Ne? Wenn er nicht mit reinzählt, weil Serie B, dann wäre Gosens auch bei mir mit drin.
Okay. Ich bin jetzt gerade durch unsere Diskussion überlegt, was ist mein Dritter? Schwierig. Ich sage Zakaria, weil genau das auch so viele Probleme, über die wir gesprochen haben, bei Juve lösen könnte.
Steht bei mir auch auf der erweiterten Liste. Also ich habe 5 Namen aufgeschrieben. Dann noch Amiri, weil ich das sehr interessant finde, dass ein Spieler mit diesem Dekor in den Abstiegskampf zu Genoa wechselt.
Ja, absolut. Ja, das soll es zum Spieltag gewesen sein, in einem tagesaktuellen. Und jetzt könnte die Folge eigentlich zu Ende sein, aber auch große Thematik in den letzten Tagen oder beziehungsweise da gab es auch viele Meldungen dazu und viele Leute, die darüber getrauert haben, denn Maurizio Zamparini, lange, lange Zeit Besitzer und auch Präsident von US Palermo, die jetzt Palermo FC heißen und zwischendurch mal USD Palermo hießen oder whatever, 2002 bis 2018 hat ihm der Club gehört, der ist Anfang des Monats verstorben, 80 Jahre ist er geworden. Aber genau, das nochmal so das, was auch ein bisschen die Gazetten in den letzten Tagen in Italien bestimmt hat auch. Ich meine, der hat ja wirklich aus Palermo Großes gemacht, hat sie übernommen, als sie noch in der Serie B waren, hat sie hochgeführt, auch in den UEFA Cup geführt und dann eine ganz schön krasse Ära gehabt mit heftig, heftig vielen guten Spielern.
Ja. Vielen Trainern auch.
Vielen Trainern. Das waren über 40 oder so, ne?
Naja, Francesco Guidolin 5-mal oder so. Also mehr als Ballardini bei Genoa. Ballardini war auch bei Palermo. Gasperini.
Stimmt. Wir hatten schon das ein oder andere Mal eine Surprise von Marius. Und weil Marius direkt drauf angesprochen wurde, dachten wir, wenn wir zu Palermo schon mal eine Surprise hatten, dann könnten wir jetzt auch Folgendes machen.
La Squadra Eterna.
Ich hoffe, es ist nicht komplett pietätlos, dass ich hier diesen Jingle eingespielt habe, nachdem ich gesagt habe, dass der Grund dafür der Tod von Maurizio Zamparini ist.
Naja, wir feiern sein Werk, sein Leben in Palermo.
Okay, wir feiern sein Werk in Palermo. Also, und jeder ballert jetzt eine Top-Elf von Palermo und ich sage, es ist unfassbar schwierig.
Es gibt super viele Spieler, die man da reinnehmen kann.
Ich fange mal mit dem Torwart an.
Jo.
Da gibt es auch einige. Ich bin gespannt, wen du gewählt hast. Ich habe einen gewählt, der leider nur 8-mal für Palermo gespielt hat. Der ist dann noch zu Juve gegangen. Rubinho, genannt die Augenbraue. Könnt einfach mal. Und er ist der Bruder von C. Elias.
Echt?
Ja.
Ach, geil.
8-mal Palermo, außerdem noch Livorno, Torino und Genoa. Bei Genoa hat er die meisten Spiele gemacht und er war zweimal für Juve gespielt, kann sich aber 4 Scudetti auf den Briefkopf schreiben damit. Also Rubens Fernando Moedim Rubinho, der steht bei mir im Tor.
Ich habe mich für den alten Mann mit den grauen Haaren entschieden.
Oh, Salvatore.
Stefano.
Ah, Stefano Sorrentino?
Ja.
Ah, geil, über den habe ich auch kurz nachgedacht. Aber Sirigu war doch auch da, der passt
doch. Ja, doch, stimmt. Der hat ja auch graue Haare. Stimmt. Hast du recht.
Aber Sorrentino hat mich immer so ein bisschen auch an den, wie hieß er, bei Griechenland, der Torwart?
Nikopolidis.
Genau.
Ja, das stimmt.
Sorrentino hat doch ewig da bei Chievo, der sich noch durch, auch in der Saison, wo der am Schluss immer irgendwie jeden Spieltag 6 Dinger gefangen hat oder so.
Ja, ja.
Okay, das ist eine gute Wahl. Ich tue mich schon schwer beim System, ehrlicherweise. Ich glaube, ich muss wieder mit 3 oder mache ich sogar. Überlegt, hatten Sie jetzt nicht in der Weltauswahl letztens auch mit 4 Stürmern gespielt?
Natürlich, also okay. da wird kein Sinn auf System gelegt.
Ja, ich weiß nicht, wie machen wir das?
Also ich habe ein 4-3-3 aufgestellt,
okay,
das so auch funktionieren würde.
Okay, sehr gut, dann sag mal deine Abwehr.
Von rechts nach links Christian Zaccardo, Andrea Barzali, Slobodan Rajkovic. Natürlich. Ja, immerhin, 53 Spiele gemacht, 5 Tore.
Ja, das stimmt.
In der Abstiegssaison auch. Und links der große Fabio Grosso.
Ja, ich habe auch. Wen hast du recht gehabt? Zaccardo, ne?
Ja.
Ja, den habe ich auch. Barzali habe ich natürlich auch. Und dann links hätte ich noch Emerson gehabt, aber eigentlich muss Grosso spielen. Bei mir auch Grosso.
Ja, oder, also wer auch noch in Frage käme, wäre Balzaretti.
Ja, den habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben.
Ja.
Aber Balzaretti kann auch IV spielen.
Ja, okay.
Also pass auf, also links Grosso und jetzt ist halt IV Balzaretti oder, aber wenn du das Lobert und Rajkovic ausstellst, dann ist bei mir der zweite Innenverteidiger Kamil Glik.
Nicht Santi Garcia. Das ist auch links, ne?
Santi Garcia war bei Palermo.
Ja, ja, vor Werder.
Oh ja, dann stelle ich den auf. Dann spielt der links statt Grosso, wenn du Grosso schon hast. Und innen dann, komm, weil du den nicht hattest, dann Balzaretti, dann fliegt Klick raus bei mir. Wobei Kamil Klick schon auch geil ist. So mit diesem, also dass der teilweise da am Schluss noch bei Benevento auch mal über 90 Minuten gespielt hat.
Ja.
Kamil Klick. Gut. 4-3-3 hast du gesagt. Ich kenne es sehr gut. Ach, Mittelfeld ist auch schon zu viel.
Ja, Sturm wird noch schlimmer, aber im Mittelfeld, ja. ich baller einfach auch mal. Ja. Die Fäden zieht natürlich Il Professore Eugenio Corini.
Mhm.
Und ihm zur Seite stehen die, da komme ich nicht dran vorbei, Parma-Legende Marc Bresciano.
Ja, den habe ich auch.
Ja, der italienische Australier. Und der Rekordverkauf, glaube ich. Javier Pastore.
Ja.
Weil was hat der gezaubert da?
Ja, das stimmt schon. Also ich habe Marc Bresciano, ich mache es mal so, ich hätte auch noch gehabt Manuele Blasi, Gaetano D'Agostino. Bei mir ist, das spielt er sonst nicht mehr, aber ich finde, das habe ich früher auch bei FIFA mal gemacht, die Baller kann schon auch hinter den spitzen Zehen spielen. Da,
ja, okay,
im Mittelfeld.
Okay.
Also Bresciano sichert ab, die Baller auf der 10 und auch noch so ein bisschen dahinter, aktuell noch aktiv in Australien bei Western United, Alessandro Diamanti.
Ah, auch schon, wow, das ist aber sehr offensiv dann.
Ja,
ja, na gut. Ja, geil.
Aber es ist auch nur noch 3 Namen für den Sturm übrig, ne?
Ja.
Oh, das ist unfassbar schwierig.
Ja.
Also Cilladino muss spielen bei mir.
Okay. Ich sage einfach mal meinen ersten Namen. Ich habe Iličić aufgestellt.
Okay. Ja, ich sag mal, okay, Amauri.
Geil, auch geil.
Ja, Cilladino und Amauri und dann habe ich noch einen übrig und muss mich zwischen Luca Toni und Cavani entscheiden.
Boah. Ja, ich habe Toni.
Du hast Toni.
Als Mittelstürmer. Der Mann, der sie in die Serie A geschossen hat.
Ja, muss fast machen. Ja, ja.
Und dann habe ich auf rechts außen den geile Quote. 179 Spiele, 81 Tore, 49 Assists. Den Mann aus der Cosa Nostra, Fabrizio Maculi.
Ach, klar, stimmt. Ja, ey, krass. Und dann wäre jetzt noch Belotti jetzt noch gehabt. Und Dybala ist bei dir gar nicht drin.
Ja, genau. Also Cavani ja bei mir auch nicht drin, Belotti, genau, Cilladino, Amauri, Simone Pepe,
ja.
João Pedro hat auch 4 Spiele für Palermo gemacht, Enzo Ferrari,
ja.
Ja, in den, fand ich nur wegen des Namens,
Gasperini hat er auch gekickt,
ja.
Ranieri hat er gespielt.
Stimmt. Den besten Stürmertransfer von Zamperini, das war eigentlich Tullio De Melo.
Oh, stimmt, der ist mir auch vorhin auch über den Weg gelaufen, ja.
Der kam aus Le Mans, Mhm. Hat ein Spiel für Palermo gemacht, da kam ablösefrei aus Le Mans, hat ein Spiel für Palermo gemacht, einen Assist gemacht und ist dann einen Monat später für 4 Millionen an Lille verkauft worden.
Geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, auch das könnt ihr natürlich machen übrigens, weil wir gerade vorhin gesagt haben, unsere Top-3-Transfer, auch gerne eure Squadra Eterna Palermo einmal rein in die Social-Media-Accounts.
La Squadra Eterna.
So, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende. Da haben wir es wirklich, da sind wir es durchgeballert. Da sind wir wirklich durchgeballert, da könnt ihr. Das Fun Fact dazu noch übrigens, die Liste bei Wikipedia bei immer ehemalige Spieler und ehemalige Trainer ist bei ehemalige Trainer sehr viel länger als bei ehemalige Spieler, obwohl es so viele geile Spieler gibt. Also auf der deutschen Seite da.
Grandios.
Ja.
Grandios. Also danke für sehr viel Unterhaltung und rest in peace, Maurizio.
Was bleibt sonst? Ich glaube, ganz ehrlich, jetzt sind wir schon. Also irgendwann kratzen wir es an den 1,5 Stunden. Wie es im Tippspiel aussieht, könnt ihr diese Woche einfach mal selber gucken. Da müssen wir nicht jede Woche einen neuen Stand machen. Oder hattest du das vor und schon vorbereitet und wolltest mir unter die Nase reiten?
Ich habe nicht so gut getippt. Ich habe mir auch die ersten beiden Spiele vergessen.
Oh.
Ich habe nicht mal das Derby getippt.
Was?
Ja, komm, ich aber trotzdem noch 10 Punkte geholt.
Ja.
Stand jetzt Mats 95 mit 17 Punkten an diesem Spieltag ganz oben.
Ja. Moritz hält Platz 1. Ich habe nur 8 Punkte wieder gemacht. Also so wird es nichts mit den Top 20. Ach Gott. Meine Fresse. Ich rutsche bald. Na gut. Platz 81. Whatever. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Da können wir dann auch wirklich mal einen Schwerpunkt auf Napoli-Inter legen. Mhm. Würde ich mal sagen. Gerne dazu Fragen, auch gerne andere, so kleinere Fragen, wie es da mit Gatti, an uns ran über die üblichen Kanäle. Und falls jemand in den nächsten Wochen ab und an mal irgendwo ein Stadion von innen sieht, bei einem italienischen Fußballspiel selbstverständlich, dann gerne ein Stadionerlebnis an uns ran.
Ja, absolut. Ey. Haut raus. Ich habe auch wieder was in Planung.
Ja. Oh, du hast auch wieder was in Planung. Hm. Übrigens, das hätte ich fast vergessen.
Ich muss Pandev sehen.
Stimmt. Na gut. Das hätte ich fast vergessen. Unter der Woche. Es ist Pokal.
Schon wieder.
Dienstagabend beginnen die Viertelfinals. Ich glaube, dann ist aber. Ne, genau, dann ist Anfang März Hinspiel Halbfinale und Ende April Rückspiel Halbfinale und dann das Finale im Mai. Also da wird es dann. Aber das.
Ist die komplette Runde jetzt diese Woche?
Nee. Doch. Dienstag Inter gegen die Roma. Mittwoch Milan-Lazio. Wir hören uns, wenn ihr mögt. Und dann ist Donnerstag Atalanta-Florenz und Juve-Sassuolo. Also zwei Spiele am Donnerstag. Das ganze Viertelfinale wird jetzt einmal durchgeballert.
Sehr gut, weil dann wird sicherlich danach auch neu terminiert. Denn für mein Wochenende Anfang März, das ich mir rausgesucht habe, wo Parma gegen Regina spielt, da gibt es in der Serie A noch keine Terminierung. Das liegt an der Coppa.
Ja, das liegt auf jeden Fall an der Coppa, weil das Halbfinale ja dann am 2. März sein soll. Wäre dann sozusagen der Mittwoch, Donnerstag, je nach, oder Dienstag, Mittwoch, wie sie es legen. Und dann werden sie danach wahrscheinlich auch das Wochenende 5. 6. terminieren. Dauert ja immer ein wenig. In Deutschland zum Beispiel haben wir schon, in Deutschland wird Anfang März, glaube ich, so komplett die ganze Saison durchterminiert sein. Und ist auch jetzt schon relativ weit durchterminiert. Dann kommen wir zum Ende jetzt. Marius, letzte Worte.
Ja, XXL. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, sagt uns das. Wenn doch auch, bitte, gerne. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
Bis dann. Tschüss. Phones.